Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Hyperhidrose, wenn das Schwitzen zum Problem wird. Schwitzen ist lebensnotwendig, denn durch die Verdunstungskälte des Schweißes kann sich der Körper vor Überhitzung schützen. Doch einige Menschen schwitzen massiv und können nichts dagegen tun. Die Diagnose Hyperhidrose. Gegen diese Erkrankung gibt es verschiedene medikamentöse Therapien sowie operative Behandlungsmöglichkeiten. Die S1-Leitlinie der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft definiert die Hyperhidrose als ein Übermaß an Schwitzen, welches über die Erfordernisse der Wärmeregulation hinausgeht, beurteilt den Krankheitswert also nicht anhand der Schweißmenge, sondern anhand der Fehlfunktion des Schwitzens. Doch vielen Patienten ist überhaupt nicht klar, dass sie an einer Erkrankung leiden. Die meisten Patienten mit einer Hyperhidrose haben einen langen Leidensweg hinter sich, weiß Professor Dr. Med. Erhard Hölzle, Direktor der Klinik für Dermatologie am Klinikum Oldenburg. Viele Hausärzte könnten mit dem Krankheitsbild wenig anfangen und würden die Störung eher für eine Normvariante halten, gegen die man nicht viel unternehmen könne. Dazu käme auf Seiten der Patienten ein gewisses Schamgefühl, das sie zunächst vor weiteren Nachfragen abhalte. Hier erweist sich heutzutage das Internet als segensreich, denn viele Patienten beginnen dann zu recherchieren und stoßen so auf Informationen, sodass sie letztlich noch den Weg zum Dermatologen finden, berichtet Hölzle. Doch wo zieht man die Grenze zwischen normalem und krankhaftem Schwitzen? Ich würde hier die WHO-Definition zugrunde legen. Jede Störung, die der Patient als belastend empfindet und darunter leidet, ist eine Erkrankung, erklärt der Dermatologe.
Doch Hyperhidrose ist nicht gleich Hyperhidrose. Unterschieden werden die idiopathische primäre und die sekundäre Hyperhidrose, der verschiedene internistische oder neurologische Erkrankungen zugrunde liegen. So kann übermäßiges Schwitzen ein Symptom von Systemerkrankungen wie malignen Lymphomen, von Infektionserkrankungen wie Borreliose oder Tuberkulose oder von Autoimmunerkrankungen sein, aber auch von endokrinologischen Störungen wie einer Hyperthyreose, einem Diabetes mellitus, einem Pheochromozytom oder einem Karzinoid. Auch zahlreiche neurologische Erkrankungen, beispielsweise Morbus Parkinson, Rückenmarksläsionen, Karpaltunnelsyndrom, Plexuslähmungen, Halsrippen oder Enzephalitiden können mit vermehrtem Schwitzen einhergehen. Schließlich kann eine Hyperhidrose auch Symptom einer Vergiftung mit Quecksilber, Insektiziden oder Herbiziden sein, aber auch durch Alkohol, Nikotin, Koffein oder cholinerg wirkende Medikamente verursacht werden. Die sekundäre Hyperhidrose tritt meist generalisiert auf. Die Therapie richtet sich nach der zugrunde liegenden Ursache.
Eine primäre oder idiopathische Hyperhidrose kann zwar auch generalisiert am ganzen Körper vorkommen, ist aber in der Regel lokalisiert und bevorzugt Stellen wie Handflächen und Fußsohlen, die Stirn oder die Achselhöhlen, wo von Natur aus die Zahl der ekrinen Schweißdrüsen sehr hoch ist. Diese sind bei Patienten mit Hyperhidrose nicht hypertrophiert oder vermehrt, sondern lediglich überstimuliert. Die Stimulation dieser Drüsen erfolgt dabei über den Sympathikus, allerdings hier ausnahmsweise nicht mit Noradrenalin als Neurotransmitter, sondern mit Acetylcholin. Für die Diagnose einer primären Hyperhidrose gibt es keine allgemeingültigen Laborwerte. Im Vordergrund steht die Anamnese der Patienten, die meist über einen Beginn der Symptome im Kindes- oder Jugendalter berichten, über temperaturunabhängiges, unvorhersehbares und nicht willentlich kontrollierbares Schwitzen, über ein lokalisiertes, beidseitiges Auftreten an den bekannten Prädilektionsstellen oder über eine positive Familienanamnese. Während des Schlafs schwitzen die Patienten typischerweise nicht. Fehlen eindeutige Hinweise für eine sekundäre Form der Hyperhidrose, sind keine weiteren apparativen oder Laboruntersuchungen nötig. Leidet der Patient eine gewisse Zeit an den Symptomen, hat er eine familiäre Belastung und schwitzt er an den typischen Prädilektionsstellen mess- und fühlbar mehr als es normal ist, dann kann die Diagnose als gesichert gelten. Eine weitere Abklärung anderer möglicher Ursachen ist dann überflüssig, erklärt Hölzle.
Die Ausprägung einer Hyperhidrose lässt sich anhand klinischer Befunde in drei Schweregrade einteilen. Diese reichen von einer vermehrten Hautfeuchte an Handflächen und Fußsohlen oder axillären Schweißflecken von 5 bis 10 cm bei Grad 1 bis zu abtropfendem Schweiß und Flecken von mehr als 20 cm Durchmesser bei Grad 3. Das hezernierende Areal kann mittels eines Jodstärketests nachgewiesen werden, der bereits 1928 von Minor beschrieben wurde. Hierbei kann man neu auftretenden Schweiß durch eine Farbreaktion sichtbar machen, die durch Jod, Stärke und die Chloridionen des Schweißes vermittelt wird. Mittels Gravimetrie lässt sich die Schweißmenge quantifizieren. Hierbei werden Filterpapierstreifen für eine vordefinierte Zeitspanne auf ein bestimmtes Körperareal aufgebracht und anschließend mit einer Ultrafeinwaage die sezernierte Schweißmenge bestimmt. Von einer deutlichen Hyperhidrose spricht man, wenn an den Händen Werte von 30 Milligramm pro Minute und in den Achselhöhlen Werte von 50 Milligramm pro Minute überschritten werden. Hilfreich sind solche Messungen vor allem, um in Studien einen Therapieerfolg nachzuweisen. Für den einzelnen Patienten ist ein punktueller Wert nur eingeschränkt aussagefähig, da die Hyperhidrose anfallsartig auftritt und die Schweißmenge großen Schwankungen unterworfen ist. Zur Diagnosestellung ist die Gravimetrie daher nicht geeignet.
Für die Therapie der primären Hyperhidrose steht eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung, die von konservativen Behandlungen bis hin zu operativen Verfahren reichen. Ähnlich der Schmerztherapie gibt es ein Stufenschema, das sich nach dem Schweregrad der Erkrankung richtet. Bei einer Hyperhidrose der Achselhöhle bietet Aluminiumchlorid eine ganz hervorragende Option, sagt Hölzle. Dieses Antitranspirant wird in einer Konzentration zwischen 10% und 30% vor dem Schlafengehen aufgetragen und dann über die Nacht belassen. Aufgrund möglicher Hautirritationen, die sich als Stechen, Prickeln oder Jucken äußern können, wird dies nur jeden zweiten Tag wiederholt. Aluminiumchlorid senkt die Schweißsekretion, indem es zu einem Verschluss der Ausführungsgänge der ekrinen Schweißdrüsen führt, in die es hineindiffundiert und in denen es mit Mukopolysacchariden Komplexe bildet. Für die Behandlung der palmaren und plantaren Hyperhidrose hat sich die Leitungswasser-Ionentophorese bewährt. Man leitet schwache Gleichströme von 20 bis 30 mA durch Wasserbäder in kleinen Wannen, in denen Hände oder Füße baden, erklärt Hölzle. Behandelt man auf diese Weise anfangs täglich oder zumindest jeden zweiten Tag, führt dies zu einer deutlichen Reduktion der Schweißsekretion. Später sind meist 1 bis 2 Behandlungen pro Woche ausreichend, für die es auch spezielle Geräte für den Hausgebrauch gibt. Der genaue Wirkungsmechanismus der Leitungswasser-Iontophorese ist nicht geklärt, wahrscheinlich wird aber der Ionentransport in den ekrinen Schweißdrüsen reversibel gestört.
Führen diese Verfahren nicht zum gewünschten Erfolg oder werden vom Patienten nicht vertragen, steht als zweite Stufe die Injektion von Botulinumtoxin zur Verfügung. Die Substanz wird intrakutan injiziert und blockiert reversibel die autonomen cholinergen postganglionären sympathischen Nervenfasern. Die Schweißdrüsen werden also chemisch denerviert. Der Effekt hält etwa ein halbes Jahr lang an, lässt dann aber wieder nach, da neue Nervenendigungen in das behandelte Gebiet einsprossen. In der Axilla ist dies meist noch relativ problemlos möglich, an den Handflächen ist die Prozedur jedoch ziemlich und an den Fußsohlen sehr schmerzhaft, sodass hier meist eine Leitungsblockade als Anästhesieverfahren nötig ist. In kontrollierten Studien konnte die Wirksamkeit für das Präparat Botox, das heißt Botulinumtoxin A, im Bereich der Achselhöhlen nachgewiesen werden. Bei anderen Präparaten oder der Behandlung von Arealen wie Handflächen und Fußsohlen handelt es sich aber um einen Off-Label-Einsatz, wenngleich für das Präparat Dysport Daten aus kontrollierten Studien vorliegen, die bei entsprechender Indikation eine Anwendung gerechtfertigt erscheinen lassen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit einer systemischen Therapie mit anticholinerg wirksamen Substanzen, die jedoch praktisch nur eine geringe Bedeutung haben und häufig zu Nebenwirkungen wie Tachykardien, Mundtrockenheit sowie Akkommodations- und Miktonsstörungen führen.
All diese konservativen Therapieverfahren sind in der Regel sehr gut wirksam mit Erfolgsraten von rund 90%, wenn sie fachgerecht angewendet werden. Allerdings helfen sie nicht bei allen Patienten. Für diese gibt es aber noch eine Reihe operativer Möglichkeiten. Doch warum unterziehen sich Patienten mit Hyperhidrose solchen Eingriffen? Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass die Lebensqualität durch das chronisch extreme Schwitzen bei diesen Patienten derart massiv eingeschränkt ist, dass eine solche Operation vielen als das geringere Übel erscheint, weiß Privatdozent Dr. Med Falk Becherer, Leiter des Bereichs Dermatochirurgie an der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie der Ruhr-Universität Bochum. Meist liegt hinter den Patienten ein langer Leidensweg, der sie schließlich an die Option einer Operation denken lässt. Auch hier existiert ein Stufenschema, das von den weniger invasiven zu den invasiveren Eingriffen führt. Es gibt auf diesem Gebiet aber nur wenige Studien, sodass wir streng wissenschaftlich nicht exakt sagen können, welches Verfahren tatsächlich das effektivste ist. Tendenziell scheint jedoch mit höherer Radikalität auch die Erfolgsrate zu steigen, allerdings bei ebenfalls höherer Komplikationsrate, erklärt Becherer.
Bei der axillären Hyperhidrose gibt es die Möglichkeit, das betroffene Hautareal möglichst radikal zu exzidieren und anschließend die Wunde zu verschließen, gegebenenfalls mit Hilfe einer Rotations- oder Verschiebelappenplastik. Eine weitere Option ist die subkutane Küretage, bei der über 2 kurze Inzisionen apikal und distal in der Axilla mittels Küretten oder scharfer Löffel die Schweißdrüsen an der Unterseite der Dermis entfernt werden. Bei der subkutanen Saugkuretage wird mit einer Saugkanüle ähnlich wie bei der Liposuktion das subkutane Fettgewebe abgesaugt und anschließend mit einem scharfen Löffel oder einer dermalen Kürette nachkuretiert. Führt man diese Therapie sauber und aggressiv durch, kann man Erfolgsraten von bis zu 90% erzielen, sagt Bechara. Bei der Palmarin-Hyperhidrose lassen sich diese Verfahren aber nicht anwenden. Hier gibt es bei schwerster Therapieresistenz als Ultima Ratio die Möglichkeit der endoskopischen thorakalen Sympathektomie, bei der man den sympathischen Grenzstrang bilateral vom 2. bis zum 5. Ganglion mechanisch oder thermisch zerstört. Eine Variante ist die CT-gesteuerte perkutane Sympathikolyse, bei der die Ganglien mittels Injektion von konzentriertem Alkohol ausgeschaltet werden. Auch hier liegen die Erfolgsaussichten bei gut 95%, wenn der Eingriff sachgerecht durchgeführt wird, sagt Bechara. Helfen operative Verfahren nicht sofort, gibt es immerhin noch die Möglichkeit einer Reoperation. Die Daten sprechen dafür, dass man diesem relativ kleinen Anteil an Patienten mit dem erneuten Eingriff sehr effektiv helfen kann, sagt er. Und wenn auch dies nichts hilft? Erstaunlicherweise lassen sich Patienten nach einem Re-Eingriff häufig doch noch konservativ behandeln, da sie deutlich weniger schwitzen und die Therapie, die vor der Operation nicht anschlug, dann auf einmal wirkt, sagt Bechara. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Der Autor war Dr. Johannes Weiß aus Bad Kissingen. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.